Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Am Wochenende geht's weiter in der Formel 1 Saison 2025, dann bewegt sich der Tross in Richtung Aserbaidschan. In Baku wird gefahren und wir blicken ein bisschen darauf voraus. Denn viele Themen, muss man ehrlich sagen, gibt es in den letzten zwei Wochen nicht zu diskutieren. Ein, zwei haben wir uns jetzt noch rausgepickt, bevor wir dann so ein bisschen auf das Rennwochenende in Baku schauen. Wir, das ist natürlich mein kongenialer Co-Moderator Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Ja, ich habe mir keine Süßspeise aus Aserbaidschan jetzt rausgesucht, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich bin schlecht vorbereitet. Ich bin schlecht vorbereitet, ich habe Muskelkater, bin heute Morgen aufgestanden, hatte Bauchschmerzen und tierischen Durchfall. Nein, das nicht. Aber das Wochenende war hart. Ja, ich hatte zwei Tennisspiele, Sonnenbrand in der Fresse. Ja, alles wie immer im Hause Scheuren.
Ihr müsst euch die Folge auf YouTube angucken, er sieht so gut aus.
Hey. Ja, es ist schon nicht mehr so schlimm. After Sun regelt. Ne? Aloe Vera. Ich bin Kevin Scheuren und Dennis, wir haben über ein Thema in der letzten Woche noch nicht gesprochen. Das ist die Vertragsverlängerung von Pierre Gasly bei Alpine. Erstens, weil Alpine einfach gar nicht wirklich vorgekommen ist am letzten Rennwochenende in Monza. Aber es ist trotzdem interessant gewesen, dass sich Pierre Gasly bis 2028, glaube ich, jetzt verpflichtet hat, für Alpine zu fahren. Wir wissen natürlich, Verträge in der Formel 1 haben genauso wenig Wert wie im Fußball mittlerweile. Also da gibt es diverse Klauseln, Möglichkeiten rauszukommen. Aber es war auch das, was Flavio Briatore so nach außen getragen hat, welche Rolle Pierre Gasly einnehmen soll, nämlich im Grunde genommen klar der Teamleader für die nächsten Jahre, der, auf dem man bauen möchte. Die Qualitäten von Gasly überzeugen ihn und Gasly als Typ überzeugt ihn auch. Und Pierre Gasly selber hat davon gesprochen, Weltmeister werden zu wollen auf Alpine. Es ändert sich ja viel im nächsten Jahr. Ne? Also der Renault-Motor kommt raus, es kommt ein Mercedes-Motor rein. Das Getriebe kommt von Mercedes. Also es wird so ein bisschen ausgehöhlt, dieses ganze Renault-Projekt. Team Enstone ist halt wieder Enstone. Ja, es steht Alpine drauf, aber es ist Mercedes drin. Könnte aber natürlich auch, wenn das, was viele Leute sagen, sich bewahrheitet, dass der Mercedes-Motor der stärkste Motor im Feld wird, vielleicht sogar ein goldener Griff von Pierre Gasly sein, dessen Alternativen bei Top-Teams, glaube ich, relativ rar gesät sind. Also es ist jetzt nicht so, dass sich die Leute nach Pierre Gasly die Finger lecken und sagen, den müssen wir unbedingt unter Vertrag nehmen. Also, vielleicht aus deiner Sicht mal, aus Sicht des Teams, aus Sicht von Team Enstone, kann man sagen, Pierre Gasly vielleicht aktuell so das Beste, was du kriegen kannst als erfahrenen Fahrer. Und aus Gaslys Richtung vielleicht gar keine so schlechte Wette, sich auf Alpine zu konzentrieren, wenn man nochmal angreifen möchte, je nachdem, wie sich das da entwickelt.
Ja, definitiv. Einmal hat ja, glaube ich, auch die Absagen von Bottas und Perez gezeigt, dass es aktuell eben nicht so attraktiv ist. Und mit Pierre Gasly hat man jetzt jemanden feste für die nächsten Jahre verpflichtet bzw. weiter verlängert, der, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Grundspeed hat, der sich in den letzten Jahren im Team echt verdient gemacht hat. Auch diese ja wirklich blöde Entwicklungszeit, die es jetzt einfach gerade ist. Man fährt mit einem Auto ja mehr oder weniger außer der Konkurrenz und er fährt da immerhin regelmäßig mal Achtungsergebnisse ein und wie ich finde, nimmt er das auch ja mit einer Würde, die vielleicht andere Formel-1-Fahrer in so einer Situation nicht hätten, diese derzeitige Situation von Alpine. Von daher finde ich das richtig, richtig gut. Also Pierre Gasly hat sich wirklich, seit er bei Alpine ist, auch in mein Herz gefahren als Alpine-Fan. Und ich finde, auch ganz neutral gesehen, wirklich Leistungen gebracht, wo man einfach sagen muss, die muss man anerkennen. Weil es eben ein Auto ist, mit dem es, glaube ich, nicht so einfach ist, doch öfter mal in Q3 aufzutauchen, öfter mal Punkte zu holen. Das macht er ja, selbst diese Saison zwischendurch, auch wenn es weniger wurde. Und ich glaube auch, dass der Alpine, so blöd und fanat das vielleicht klingt, doch ein kleiner Geheimtipp sein kann. Ich bin jetzt nicht so optimistisch wie Flavio Briatore, der ja sagt, dass man 2027 spätestens um die WM fahren wird. Aber die Parameter für 2026, die sehen erstmal echt, echt gut aus, weil der Mercedes-Motor, es ist immer natürlich noch dieses Paddock-Gerede hinter vorgehaltener Hand, dass der Mercedes-Motor der beste sein soll, aber gehen wir jetzt mal davon aus, er ist es, dann hat man das beste Aggregat im Feld, im Heck. Und man hat natürlich durch die super, super, super Saison dieses Jahr enorm viel Windkanalzeit. Und ich glaube, das könnte eine Mischung sein, wenn sie es auf die Stange kriegen und wenn man das in Endstone hinbekommt, dass man wieder an alte Stärken anknüpft. Und das war ja auch eine Sache, ich glaube, Luca de Meo hat es dir gesagt, mit dem Fehler, den man auch im Windkanal gefunden hat. Wenn man das solche Probleme ausmerzen kann und dann wirklich ein gutes Auto erarbeiten kann, dann sind Parameter da, die zumindest für eine Überraschung sorgen könnten. Und dann hätte Pierre Gasly, dem ich auch ähnlich wie du jetzt nicht die größten Chancen bei einem anderen Top-Team einräume, vielleicht diesen goldenen Kniff gemacht und sich da eben in das Team reingehamstert, was einfach ja, über die Natur der Dinge, nämlich viel Windkanalzeit und einen guten Motor, dann weiter oben mitspielt. Und ich glaube, das ist für beide eigentlich das Bestmögliche, was man da rausholen kann, die bestmögliche Paarung, die beide für die nächsten Jahre eingehen können. Und von daher, glaube ich, alles richtig gemacht von beiden Seiten. Und auch ich persönlich freue mich. Ich glaube, auch viele Fans von Pierre Gasly und Alpine sind damit absolut zufrieden. Und ja, er bringt was mit, Werbewert, er bringt ein Charisma mit. Und eben, und das muss ich wiederholen, jemand, der in die Führungsrolle echt reingewachsen ist. Der wirklich über viele Widerstände, über Esteban Ocon hinweg, über Probleme, die es im Team gab, wirklich auch in dieser tumultigen Zeit echt ruhig war. Und das erkenne ich ihm hoch an. Und ich hoffe, er kann diese Lorbeeren, die er ja jetzt an die Bäume gehangen hat, dann eines Tages pflücken. Und vielleicht mir und allen Alpinen-Fans da draußen, die zahlreich vielen Alpinen-Fans, dann mal einen Sieg bescheren. Oder vielleicht mehr, wer weiß.
Ja, aus El Plan wird Le Plan. Ja,
Le Plan.
Also das ist Le Plan. Ja, ich gehe da mit. Also ich glaube, dass Pierre Gasly wirklich den richtigen Schritt macht, sich da jetzt festzusetzen und zu sagen, das ist jetzt mein Team. Es ist ja am Ende immer noch gefühlt zumindest ein französisches Team, auch in der nächsten Saison noch. Und er selber als jemand, der sich als kommender Weltmeister sieht, muss natürlich auch bei einem Team sein, was Ambitionen hat in diese Richtung. Und da passt das natürlich wie die Faust aufs Auge zu Flavio Briatore, der natürlich, wann immer er kann, auch mit diesem Ziel kokettieren wird, weil er hat gar keinen Bock, so weit hinten rumzudümpeln. Jetzt ist die Saison, wo man halt ja den Übergang hat. Man hat ja relativ schnell auch die Updates beendet. Das heißt, das, was man jetzt an Auto hat, ist das, was man bis zum Ende der Saison fahren wird. Und Gasly hat mir ja schon zu Beginn des Jahres in London gesagt, das interessiert 25 eigentlich gar nicht. Am liebsten würde er vorspulen zu 2026, weil da wird es erst wirklich interessant. Ändert natürlich nichts daran, dass das Unternehmen Renault immer noch irgendwo in Chaos liegt nach dem Ende von Luca de Meo dort im Unternehmen. Und man muss einfach, glaube ich, mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Also für mich ist das Team auch nach wie vor noch ein Verkaufskandidat, auch in den nächsten Jahren noch. Naja, und was Flavio Briatore dann auf dem zweiten Sitz plant. Ja, also da können wir auch mal ganz kurz drüber sprechen. Aktuell ist es noch Franco Colapinto, aber ich glaube, da ist sich mittlerweile jeder sicher, das wird nächste Saison nicht weitergehen. Also Briatore selber hat ja auch in den letzten Wochen immer wieder anklingen lassen, ich habe jetzt genug gesehen von ihm, ich weiß jetzt, was ich habe und das ist eigentlich zu wenig. Also ich hatte vielleicht ein bisschen andere Erwartungen an Franco, bevor ich ihn da in dieses Auto gesetzt habe für Jack Doohan, den auch schon wieder jeder vergessen hat, muss man glaube ich ehrlicherweise sagen. Was mir für Doohan selber leid tut, aber naja, so ist diese harte Welt des Motorsports vielleicht und gerade der Formel 1 nun mal. Du hast auch schon gesagt, Perez und Bottas haben abgesagt. Zumindest ist das, was man sich sagt. Ja, genau wissen wir es nicht. Ist halt die Frage, was macht Briatore denn da jetzt 2026? Weil ich glaube, allen in der Formel 1 ist klar, 2026 wird für viele Fahrer da draußen das Jahr sein, wo man ganz genau guckt, wo steht welches Team für 2027. Weil das ist dieses erste Jahr im neuen Reglement. Es wird mit Sicherheit irgendwo Vormachtstellung geben, aber es wird auch noch viele Veränderungen geben und vieles, was sich sortiert. Und da werden, sage ich mal, gewisse Fahrer, die natürlich auch noch große Träume hegen, und da blicke ich auf einen Fernando Alonso, da blicke ich auf ja auch noch weitere Fahrer, die vielleicht sich nochmal überlegen könnten, das Team zu wechseln, wenn das gut läuft, wenn sie woanders nicht Weltmeister werden können, aber eigentlich denke ich nur an Fernando Alonso, muss ich ehrlich sagen. Wer will eigentlich aktuell zu Alpine? Das ist halt wirklich, es ist das schlechteste Los in der Formel 1, was du aktuell haben kannst, aber okay, wollen wir nicht zu sehr bashen oder ich nicht, weil sonst haust du mir gleich das Alpine-Ader über die Birne. Oder wirst du es wie so ein Boomerang gegen's Gesicht. Nee. Und ich finde, eigentlich ist es an der Zeit für Briatore jetzt wieder eine neue Geschichte zu erzählen. Eine neue italienische Geschichte. Eine neue Geschichte, die er bereits mit einem Giancarlo Fisichella geschrieben hat. Die er mit einem Jano Trulli geschrieben hat. Ja? Talentierte Fahrer, die richtig was auf dem Kasten haben, denen er eine Chance gegeben hat in der Formel 1. Und ich schaue da ganz klar auf Leonardo Fornaroli. Leonardo Fornaroli, 20 Jahre Italiener, hat in seinem zweiten Formel-3-Jahr die Formel-3-Meisterschaft gewonnen, schickt sich an, jetzt in seinem ersten Formel-2-Jahr die Formel 2 zu gewinnen. Why not? Ich glaube, der ist noch in keinem Junior-Team, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er ist Italiener, er ist ein junger Fahrer. Ich glaube, der hat mit Pierre Gasly eine richtig gute Benchmark. Warum nicht? Ich meine, man hat ja nichts zu verlieren. Einen erfahreneren Fahrer wird man sicherlich nicht bekommen. Auf einen Jack Doohan wird man nicht zurückgreifen und auch einen Paul Aron wird man da nicht reinsetzen, auch wenn der noch so gute freie Trainings zeigt. Ich glaube, dass Paul Aron eher noch ein Oliver Oakes, eine Oliver Oakes-Verpflichtung war. Übrigens spannend, dass es um den sehr ruhig geworden ist. Also hat man auch nichts mehr von gehört, nachdem es da diesen Rücktritt gab. Also ich bin stark dafür, Fornaroli das Cockpit zu geben, weil man kann im Grunde nichts wirklich verlieren. Man kann natürlich ein bisschen was verlieren. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man für 2027, wenn das nicht klappt, recht opportun einen Platz freimachen könnte, um dann einen größeren Namen die Möglichkeit zu geben, in dieses Auto einzusteigen.
Ja, das ist, also ich finde den Gedanken sehr spannend. Ich muss zugeben, ich habe mich mit Fornaroli noch nicht allzu viel beschäftigt. Den hast du mir tatsächlich so ein bisschen aufs Trapez gebracht. Was tatsächlich vielleicht dafür sprechen könnte, ist einmal sein Team, denn er ist ja bei Invicta Racing. Und Invicta Racing hat ja lange und viel auch mit dem Renault-Jugendprogramm zusammengearbeitet. Unter anderem Jack Doohan zum Beispiel ist ja auch dafür gefahren.
Joe Hahn, oder?
Ja, ich glaube auch. Und wer war es denn noch? Weiß nicht. Kuschmeini war, glaube ich, auch. Also der ist ja Alpine Junior. Mehr oder weniger. Ich meine der auch. Also die Zusammenarbeit, die besteht. Deshalb muss ich dazu sagen, ich will keine Schleichwerbung machen, aber trage ich tatsächlich immer Invicta-Uhren. Schön. Ja, sie haben sich damit in mein Herz gebracht und das muss ich auch zurückgeben. Also ich glaube, das würde schon passen und worüber ich mir viel Gedanken gemacht habe, wer könnte der zweite Fahrer sein und sind wir ehrlich, viel auf dem Markt ist nicht und da finde ich die Idee, die du mir da auch so ein bisschen eingebrannt hast mit diesem Namen, wie Christian Nimmervoll sagen würde, sehr charmant. Und ich würde es gerne mal sehen, weil die Sache ist ja, wen haben wir da? So, ich habe jetzt wirklich keinen im Kopf. Also so.
Du könntest halt Joe nehmen, also ja, weil es halt einfach wäre. Der bringt auch ein bisschen Kohle mit. Auch das ist ja etwas, was Briatore gerne hat. Aber dann fängt es halt schon langsam an, dünn zu werden. Mick Schumacher wird es nicht sein, weil ich glaube, wenn, dann würde man es tun. Also es gibt ja auch keinen Grund, außer dass Colapinto die Saison durchbezahlt bekommen hat, einen Colapinto da weiter im Auto zu lassen, auch wenn er jetzt mal einen Achtungserfolg zuletzt hatte. Aber nee, weiß ich nicht. Also, es gibt kaum Alternativen auf dem Markt. Victor Martins hat man aus dem Kader geschmissen. Eine komische Entscheidung im Nachhinein, finde ich, weil den hat man sehr, sehr lange aufgebaut und dann ja relativ humorlos aus dem Team geworfen sozusagen. Tja, also die Ideen gehen mir aus, wen man da nehmen sollte, außer man macht natürlich mit Colapinto weiter, weil der argentinische Sponsor nochmal 30 Millionchen drauflegt oder so.
Ja, Geld bringt selbst Fernando Alonso zum Schweigen, warum nicht auch Flavio Briatore? Aber was halt für mich auch schon gegen Guanyu Joe spricht, ist die Tatsache, die es auch eben bei Mick Schumacher ist. Wenn da doch was dran wäre oder man da Interesse dran hätte, dann würde man ihn ja jetzt schon eigentlich ins Team holen, weil es ist zumindest dem, was ich so interpretiere und höre, ja schon relativ offensichtlich, dass Flavio Briatores Geduld mit Colapinto eben so langsam dem Ende zugeht. Vielleicht passiert es ja auch wahrscheinlich morgen nach dieser Ausgabe, aber in guter Tradition, aber nee. Deswegen könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, dass man da diesen jungen, frischen Weg geht, auch die Italien-Verbundenheit mit Flavio Briatore, Invicta Racing eben als ein Team, womit man lange zusammengearbeitet hat, da habe ich dann wirklich, nachdem du diesen Call gemacht hast, geguckt und mir gedacht, das könnte passen. Also das sind so Indikatoren, wo ich sage, die würden Sinn ergeben. Und wie gesagt, was anderes ist mir wirklich nicht eingefallen, ehrlicherweise. Jetzt ist auch so in der, ich muss zu meiner Schande gestehen, dieses Jahr ist die Formel 2 wirklich sehr häufig an mir vorbeigezogen. Aber auch da ist ja jetzt niemand, der sich noch irgendwie gerade anbietet oder so. Und von daher glaube ich tatsächlich, dass das eine für mich gute Sache wäre. Wenn ich es mir wünschen würde, würde ich mir nochmal so einen richtigen Transferkracher mit Silly Season wünschen und hätte tatsächlich extrem gerne mittlerweile Gabriel Bortoleto, aber ich glaube nicht, dass der jetzt vor dem Projekt Audi diesen Move macht. Ich weiß eben nicht, wie weit im Hintergrund, das ist ja vielleicht auch die Frage, ob man vielleicht jemand anders noch loseisen könnte, wie viel ist hintenrum wirklich bekannt über diesen Mercedes-Motor und räumt man Alpine und auch vielleicht Williams, ne, die fahren da ja eigentlich so mit, wirklich Chancen ein, dass die ein Überraschungsteam werden könnten. Und wenn du da vielleicht irgendwas hörst und vielleicht zum Ende der Saison die ersten Sachen wirklich durchsickern, vielleicht erlebt man dann ja echt noch eine Überraschung, dass sich noch jemand kurz entschlossen entschließt, auf ein Mercedes-Aggregat zu wechseln. Und dann wäre Alpine ja nun mal die erste Anlaufstelle, weil da eben der Platz relativ offen und vakant ist.
Ja, was ist eure Meinung? Lasst uns gerne wissen. Würdet ihr euch wünschen, dass ein Fornaroli eine Chance bekommt? Oder wer sind eure Favoriten auf das zweite Cockpit neben Pierre Gasly? Wird es vielleicht sogar Franco Colapinto bleiben? Oder glaubt ihr doch an das sensationelle Comeback von Jack Doohan nächstes Jahr? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare über unsere Social-Media-Kanäle. Und findet ihr bei Instagram, bei Facebook und bei X. Die Links alle gibt es in der Episodenbeschreibung. Und wir haben natürlich unsere Gruppen Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram und unseren Discord-Channel. Da könnt ihr euch natürlich auch gerne dazugesellen und mit vielen, vielen Fans über die Formel 1 sprechen. Wir sind auch immer mal wieder mit dabei und ja, freuen uns über den regen Austausch. Gefreut habe ich mich auch über eure Teilnahme bei unserer Umfrage bei Spotify letzte Woche. Wird Alexander Albon unterschätzt? Und da ist es wirklich deutlich. 80-20% sagen ja. Alex Albon wird unterschätzt, also finde ich schon spannend, da auch euer Feedback zu bekommen. Schön, dass es diese Umfragenfunktion gibt, das macht es immer ziemlich einfach. Ein letztes Thema, ein kurzes noch, ist Max Verstappens Gastspiel auf der Nordschleife gewesen am Wochenende. Der Mann kriegt ja nicht genug, ja, da ist mal ein Wochenende frei, man könnte meinen, der verbringt es mit der Familie. Nur ein Samstag, Kelly Schatz, fliege ich nach Köln. Von da fahre ich mit dem Auto, wie Nico Hülkenberg einst, zum Nürburgring, mache da mal eben einen kleinen Theoriekurs am Freitag und fahre am Samstag ein 4-Stunden-Rennen mit und versuche mich an der Permit A, damit er im Verlaufe der nächsten Wochen vielleicht schon beim GT3, also bei der LNS auch ein GT3-Auto fahren kann. Perspektivisch natürlich vielleicht die 24 Stunden des Nürburgrings. Also, es ist schon krass. Also man muss wirklich, also auch da wieder den Hut ziehen vor Max Verstappen, der aus dem Stegreif eine richtig gute Leistung gezeigt hat. Der hat zwar nicht seine kompletten Parameter erfüllt, eine Permit zu bekommen, aber er hat sie bekommen, weil es gibt dann so Regelungen, dass du im Grunde dann auch am grünen Tisch sozusagen deine Permit bekommen kannst, wenn du die grundsätzlichen Sachen mal erfüllt hast. Und dann gibt es natürlich für jeden die Möglichkeit, wenn der auch wirklich gut genug ist, dann über diesen Weg die Permit zu bekommen. Die hat er bekommen. Das heißt, wir werden ihn vielleicht sogar schon am 27. in dem nächsten NLS-Rennen sehen, dann auf Emil Frey Racing im Ferrari, mit dem er ja getestet hat vor einigen Monaten. Ja, also ist ein Vollblut-Racer. Ich finde das Nordschleife, wie gesagt, ich bin einmal mitgefahren, das war schon aufregend genug. Ich selber weiß nicht, ob ich mich trauen würde, im Vollspeed die Nordschleife überhaupt zu fahren. Und ein Max Verstappen kommt dahin in einer laufenden Formel-1-Saison, fährt da mal eben mit, macht eine Permit und kommt in ein paar Wochen wieder. Und den sehen wir vielleicht hin und wieder dann nochmal hier in Deutschland mal eben so eine Runde Auto fahren. Obwohl eigentlich gerade eine Formel-1-Saison mit 24 Rennen läuft. Krass, oder?
Ja, das ist der Wahnsinn. Also dieser Mann, der lebt das. Ich weiß nicht, ich glaube, der muss einen Anschnallgurt schon irgendwie an die Brust getackert haben, den er einfach nur ins Rennauto klicken muss. Also das ist der Wahnsinn. Man hört wirklich immer nur Gutes. Es schwingt natürlich auch immer viel Achtung und Respekt dabei. Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass die meisten wirklich sehr gut von Max Verstappen reden. Ich denke aber auch, die Leistungen und die Sachen, die er da eben macht, die sprechen für sich im Simracing, wie jetzt auch eben mit diesem, ich glaube, es war ja ein Porsche Cayman GT4. Und das zeigt einfach, dass dieser Mann Autofahren einfach kann wie wenig andere auf dieser Welt. Und auch diese, und das ist ja auch ein Punkt gewesen, weshalb ich gesagt habe, für mich ist Max Verstappen der beste Fahrer der Formel 1. Der kann sich scheinbar wirklich in jedes Auto setzen und auf Anhieb schnell sein. Das ist ja auch eine Kunst, weil es einfach ganz verschieden, ich meine, als Simracer hat man so einen kleinen Eindruck über die Unterschiede, die sind natürlich nicht in die Realität zu 100% zu übertragen, aber alleine, wenn ich jetzt so das, was ich beim Simracing erlebe, wenn ich jetzt ein Formel-1-Auto fahre im Simracing und danach ein GT3, das fühlt sich plötzlich so anders an und du musst so anders fahren und das von vorne weg direkt so zu können, einzuschätzen, das ringt mir riesen Respekt ab und ich bin sehr gespannt. Ich habe ja immer noch wirklich diesen verwegenen Traum und die beiden verstehen sich ja super, dass ich Fernando Alonso und Max Verstappen mal in einem Auto bei den 24 Stunden von Le Mans sehen darf. Ich glaube, das wäre richtig, richtig cool und es zeigt einfach die Klasse von Max Verstappen, es zeigt auch dieses ehrliche Interesse am Rennsport. Da muss ich zum Beispiel sagen, nicht, dass sich irgendjemand jetzt angegriffen fühlt, der Lewis Hamilton-Fan ist, aber bei Lewis Hamilton war für mich immer klar, ist ein Formel-1-Fahrer. Da habe ich auch nie die Intention gehabt, dass ich glaube, Lewis Hamilton irgendwann mal zu sehen in einem anderen Auto oder bei einer anderen Rennserie. Das ist ein Formel-1-Fahrer, das hat er ja auch super gemacht, ist in diesem Sport zur Legende geworden. Aber bei Max Verstappen habe ich eher das Gefühl, dass der wirklich der komplette Rennfahrer ist, der einfach da Rennen fährt, wo er Spaß hat. Was mir auf der anderen Seite auch ein bisschen Sorge macht, weil ich tatsächlich auch jetzt mit diesen ganzen Sachen, die er außerhalb macht, eine realistische Chance sehe, dass er wirklich irgendwann mal sagt dazu, Formel 1, wenn das nicht so ist, wie ich möchte, dann gehe ich, dann fahre ich Le Mans, dann fahre ich Nürburgring. Das ist auf der einen Seite natürlich mega cool, auf der anderen Seite würde ich ihn auch ungern in der Formel 1 verlieren und ja, ich bin mal sehr gespannt, vielleicht wenn jemand das in die Kommentare schreiben könnte, war jemand am Wochenende da im Fahrerlager unterwegs? Mich würde ja brennend interessieren, was da los war, wenn Max Verstappen im Fahrerlager war und ob man überhaupt die Chance hatte, ihn da irgendwie zu Gesicht zu bekommen. Also wenn jemand da war, wäre cool, wenn er da mal reinschreibt. Ich bin ja auch regelmäßig am Nürburgring und normalerweise kann man da ja immer mal die Fahrer für ein kurzes Foto oder ein Autogramm oder tatsächlich auch ein kleines Gespräch abtreffen. Ich denke aber, bei Max Verstappen wird das nicht so ohne weiteres möglich gewesen sein.
Ja, ich hatte mit Sönke Bredalo gesprochen, dem Nürburgring-Experten von motorsporttotal.com. Auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de könnt ihr euch das Video auch ansehen. Der hat auch gesagt, das war einfach brechend voll. Also die haben schon Freitagabend alles abgesperrt. Also normalerweise ist das ja gang und gäbe, dass du beim NLS-Rennen noch in die Boxengasse kommst und oder ins Fahrerlager und auch in die Garagen reingucken kannst, den Teams und Fahrern über die Schulter gucken kannst. Das ging bei Max Verstappen natürlich nicht. Ne? Also man hat die Sicherheitsvorkehrungen nochmal verschärft. Für die Veranstalter war das aber die beste Werbung, weil so viele Zuschauer hatten die da, glaube ich, seit Jahren nicht mehr. Wurde nochmal Kapazität hochgeschraubt, eben für die vielen niederländischen Fans. Und wenn jetzt klar wird, in 2 Wochen ist er vielleicht wieder da, dann bin ich mal gespannt, was da los sein wird. Ne? Wenn er da mit einem GT3 fahren kann, also da geht es dann vielleicht auch nochmal weiter nach vorne. Denn es gab ja diese irre Szene am Start, als er dann mit seinem Porsche Cayman GT4 ja, zurückgereicht wurde, obwohl er sich, glaube ich, auf Platz 6 qualifiziert hat in seiner Klasse, was ja auch bei Mischbedingungen erstmal geschafft werden muss. Und die ganzen GT3s rasten an ihm vorbei. Ne? Also da siehst du mal, er hat sich halt mitten im Feld qualifiziert. Und das ist schon à la Bonheur. Ist schon à la Bonheur. Und ich weiß, viele von euch können die Lobeshymne auf Max Verstappen nicht mehr hören, aber ich glaube, so einen Rennfahrer in unserer Zeit beobachten zu dürfen, was der leistet, auch für den Motorsport generell, das gehört schon auch respektiert. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf, wie die nächsten Wochen so verlaufen werden und bei welchen Rennen wir ihn dann noch sehen werden. Andreas Gülten, auch einer dieser Nürburgring-Haudegen, war ja total begeistert auch von ihm, hat davon geschwärmt, wie er sich interessiert hat, auch bei dem Theorielehrgang. Dann gab es ja noch ein paar geführte Runden über die Nordschleife. Könnt ihr alles auch auf Formel1.de nachlesen, dass sich Verstappen wirklich auch nicht zurückgehalten hat, Fragen zu stellen. Auch verschiedene Regenlinien Fragen gestellt hat, was er machen kann, um schneller zu werden. Also die waren alle sehr angetan von ihm dort am Nürburgring. Und das zeigt einfach auch, was für ein gerader Typ er ist, was den Umgang angeht. Ne? Wenn es um Motorsport geht, dann ist für ihn jeder gleich. Ja, da wird genauso geredet wie mit den anderen Formel-1-Fahrern. Bin mal gespannt, ob es dann auch ein bisschen hitziger wird, wenn es dann mal Situationen auf der Strecke gibt. Das kommt ja schon mal vor dort, wie er sich dann verhält. Und ja, werden das natürlich auch für euch hier so ein bisschen beobachten, wenn es da was zu erzählen gibt. Aber das war ein kurzer Exkurs in Max Verstappens Abenteuer auf dem Nürburgring. Wir machen jetzt eine kurze Pause.
Ganz kurz, Kevin, Entschuldigung, eine Sache würde ich echt gerne sehen. Ein Duell zwischen Max Verstappen und Kevin Estre.
Das wäre schon schön.
Das wäre heiß.
Das wäre schon da. Kevin Estre, wahrscheinlich der beste, ja, das Beste, was der GT-Sport zu bieten hat derzeit. Ja. Das will ich auch sehen. Nicht in einem Team.
Nein, gegeneinander. Über die Döttinger Höhe.
Jetzt machst du aber Hunger drauf. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann sprechen wir über den großen Preis von Aserbaidschan, der am kommenden Wochenende ansteht. Sprechen über Favoriten und Teams, die sich vielleicht ein bisschen schwerer tun werden und tippen natürlich heute auch. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren nochmal hier zurück mit der Vorschau auf den großen Preis von Aserbaidschan 2025. Seit 2017 ist es der große Preis von Aserbaidschan. 2016 war es einmal der große Preis von Europa. Naja, wenn wir auf eine Statistik mal gucken wollen, Dennis, dann sehen wir, dass Charles Leclerc viermal auf der Pole Position stand in Aserbaidschan und genau nullmal gewinnen konnte. Gibt es für die Ferrari-Fans deiner Meinung nach Hoffnungen, dass sich ja, diese Statistik vielleicht einerseits fortsetzt, er den fünften Turn auf der Pole-Position gehen kann, aber dass auch endlich mal der erste Sieg in Aserbaidschan für ihn dabei rumspringt?
Also ich persönlich will jetzt kein Ferrari-Fan zu nahe treten, aber habe da wenig Hoffnung, ehrlicherweise, weil ganz plakativ gesprochen ist Aserbaidschan für mich vielleicht so eine Mischung aus Monza und Monaco. Wie gesagt, ganz plakativ gesprochen. Und in beiden Disziplinen konnte Ferrari jetzt nicht wirklich glänzen. Und ich glaube, die McLaren, die werden natürlich wieder das Maß aller Dinge sein. Auch Red Bull wird jetzt sehr spannend, ob sie Monza bestätigen können mit Max Verstappen. Denn diese Charakteristik mit der langen Gerade, ich weiß nicht, wie weit das dann, wie gesagt, zu ähnlicheren Ergebnissen wie Monza führen kann. Von daher sehe ich es schwer. Also ich habe da nicht wirklich viel Hoffnung für Ferrari. Ich weiß nicht, wie hast du dir mal Gedanken gemacht zu den Roten aus Maranello?
Ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, dass es für Ferrari an diesem Wochenende funktionieren kann. Ich sehe da eher Strecken wie Singapur, wo sie besser unterwegs sein könnten. Ja, und damit auch schon langsam eng. Ne? Also Brasilien ist vielleicht auch noch eine Strecke, wo es funktionieren kann, aber Baku, du hast gesagt, die lange Gerade. Und ich glaube, was viel Kopfzerbrechen bereitet hat, auch bei McLaren übrigens, ist dieser Highspeed-Vorteil, den Red Bull auf einmal hatte. Also wenn Red Bull das konservieren kann nach Baku, dann sehe ich noch nicht mal unbedingt die beiden McLaren als die Favoriten, die sie für mich eher sind, aber leider schon gar nicht Ferrari. Und ich glaube auch nicht, dass Charles Leclerc die fünfte Pole Position holen wird. Das wird auch jemand anders tun. Ich glaube aber trotzdem, dass Leclerc ein gutes Ergebnis einfahren kann. Also das werdet ihr auch vielleicht später in meinem Tipp sehen, weil am Ende ist es halt Charles Leclerc. Da kann es vielleicht sogar sein, dass wenn er sich auf Platz 3 qualifiziert, er nochmal ein Stück nach vorne fahren kann oder Platz 4, weil er halt im Rennen auch weiß, was er tun muss in Baku. Letztes Jahr übrigens der Sieger Oscar Piastri in Aserbaidschan ist von Platz 2 gestartet. Davor das Jahr war Perez von Platz 3, davor das Jahr Verstappen von Platz 3, davor das Jahr Perez von Platz 6. Das letzte Mal von der Pole Position konnte Valtteri Bottas 2019 gewinnen. Also auch da wieder der Vorteil der Pole Position vielleicht gar nicht mal so groß, weil diese Strecke einfach sehr viele Fallstricke auch bietet. Ne? Also wir haben diese lange Gerade, klar. Aber auch dieser Teil durch die Altstadt, es hat schon einige dann doch an der Mauer mal vor guten Ergebnissen bewahrt. Nico Hülkenberg ist ja auch ein Fall davon, der es mal geschafft hat, sein Auto relativ humorlos vorne rechts bei der Einfahrt in der Rechtskurve zu beschädigen. Das geht da auch schnell, ja. Und diese Strecke bietet immer Stories. Also es ist halt wirklich so, ich glaube, es ist nur ein wirklichen Langweiler in Baku. Ansonsten gab es immer irgendwelche Stories. Seien es Reifenplatzer auf der langen Geraden, auch Verstappen hat da schon seine Probleme gehabt. Dann verschiedene Duelle, Hamilton gegen Vettel vor vielen Jahren. Dann natürlich Hamiltons Magic Button 2021. Vielleicht das Rennen, was ihm am Ende die Weltmeisterschaft gekostet hat, muss man sagen. Also die Punkte, die er da nicht geholt hat, die fehlten ihm am Ende auch ein Stück weit. Ja, und Baku gehört mittlerweile, finde ich, zum Stamm der Formel 1 einfach dazu. Ja, also diese Strecke macht zum Zuschauen Spaß. Die Rennen sind interessant. Taktisch kannst du ein bisschen was machen da. Also du kannst auch mit verschiedenen Strategien richtig gutes Ergebnis einfahren. Die Frage ist nur wirklich an diesem Wochenende, schafft es Red Bull wieder diesen Highspeed-Vorteil mitzunehmen? Weil ich glaube, dass durch diese engen Gassen der Red Bull ganz gut funktionieren könnte. Oder aber wird McLaren wieder in diese Top-Favoritenrolle kommen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere Lando Norris natürlich nach der letzten Woche und oder nach dem letzten Mal und all diesen Diskussionen, die es um Team-Order und um Vorbeilassen gibt. Ich glaube, es braucht jetzt wieder ein klares Ergebnis. Es braucht aber ein klares Ergebnis für einen der beiden. Ja? Also entweder für Piastri oder für Lando Norris, dass es wirklich mal so einen kleinen Stempel mal wieder gibt. Und idealerweise natürlich, Dennis, für Lando Norris, denn der muss 31 Punkte aufholen.
Ja, für den wäre es enorm wichtig. Im besten Fall vielleicht sogar die Wunschvorstellung, dass Max Verstappen die beiden splitten kann, damit es einfach auch mal einen größeren Punkteunterschied gibt. Sonst werden die sich ja immer ja, mehr oder weniger die gleiche Punktanzahl nehmen und geben. Ich glaube auch, dass Red Bull da wirklich jetzt ein Geheimfavorit sein könnte. Und diese Strecke, die ist natürlich auch brandgefährlich, was potenziell Duelle angeht. Wir haben letztes Jahr gehabt Perez gegen Sainz. Das ist ja komplett schief gelaufen beim Nebeneinanderherfahren. Wir haben immer wieder diese Momente. Ich glaube, es war ja auch Verstappen und Russell, wo die da zusammen in Kurve 2 gegangen sind. Also diese Strecke schreibt schon Geschichten und ich will jetzt nicht wieder die große Prediction machen, dass die McLaren sich da berühren könnten, aber das wäre halt so ein Ding, wo ein Fahrfehler oder halt ein zu euphorisch ausgeführter Überholversuch echt was bewegen könnten, ins Positive wie ins Negative. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran erinnere, ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Schirm hast, es ist ja mittlerweile bei diesen vielen Rennen echt wild, sich noch an was zu erinnern, aber ich kann mich noch sehr gut an das Manöver von Oscar Piastri gegen Leclerc erinnern, letztes Jahr, wo er in Führung gegangen ist. Das war ja wirklich ein Manöver auf der allerletzten Rille. Geht er da 2 Zentimeter weiter rechts, ist wahrscheinlich die Aufhängung gebrochen und das Rennen vorbei. Und das ist dann die Frage, gerade jetzt bei Piastri und Norris, wer geht das Risiko? Piastri hat natürlich den Vorteil, er hat noch die größere Anzahl Punkte im Vorsprung. Er könnte es natürlich vielleicht in so einem Moment weniger drauf ankommen lassen als Norris. Auf der anderen Seite kann sich eben, wie letztes Jahr bei Piastri, so ein Überholmanöver auch bezahlt machen. Und wenn Max Verstappen vorne mitfährt, ist die Gefahr da, dass einer von beiden oder beide von ihm überholt werden. Und wenn er die splitten kann, glaube ich, könnte das in die eine oder andere Richtung schon ein bisschen wieder zumindest auf dem Punktetableau Fahrt in diesen WM-Kampf bringen.
Ja, oder eben nicht, ne, wenn es Piastri ist.
Also dann, ja, auch, dann aber dann raus. Macht er ja mal das, was ich ja von ihm schon seit Wochen verlange, nämlich diesen Vorsprung mal nehmen und mal zementieren.
Ja, dann dahinter, also Mercedes ist wieder eine Wundertüte für Antonelli, jetzt auch ein sehr undankbarer Grand Prix dahin zu kommen, weil da kannst du als Rookie auch mal in der Wand landen. Da gab es, glaube ich, wer war das letztes Jahr, vorletztes Jahr, De Vries? Hat De Vries nicht auch mal da den Toro Rosso, den Alfa Tauri reingeflankt? Also irgendeiner ist in Baku auf jeden Fall. Also bitte, ne? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt einfach in die Kommentare, wer es war. Russell ist eine bekannte Größe. Für Antonelli wächst der Druck langsam. Das ist auch das, was man so aus Mercedes-Kreisen hört, dass ja nicht jeder damit einverstanden ist im Team, wie Antonelli performt und auch nicht jeder damit einverstanden ist, wie Toto Wolff ihn deckt. Also, weil der Hype ziemlich groß war, aber die Ergebnisse stimmen einfach nicht. Das ist natürlich auch nicht gut. Das erzeugt auch Druck irgendwo ein Stück weit auf Antonelli, auch wenn es nicht explizit gesagt wird, aber es reicht ja schon, wenn es impliziert wird. Ja, Mercedes gegen Ferrari, sagen wir mal, vielleicht ein Stück weit für die meisten das Duell um Platz 3, 4, ja, 5, 6, je nachdem, wie sich das vorne gestaltet. Meyer Lewis Hamilton vielleicht ein bisschen schwächer einzuschätzen wieder als Charles Leclerc, obwohl Hamilton sich in Baku grundsätzlich wohlfühlt, muss man sagen. Ja, es ist einfach gerade für Antonelli, wenn wir auf Antonelli mal ganz kurz bleiben, wirklich eine undankbare Situation gerade. Ne? Du kannst nicht wirklich Rookie sein in einem Top-Team, du musst Leistung bringen. Gleichzeitig tut Toto Wolff im Grunde alles dafür, dass er sich in Ruhe entwickeln kann. Aber nach Monza gab es auch mal die ersten kritischen Stimmen auch von Toto Wolff, dass das ein bisschen zu wenig war von Kimi Antonelli. Der muss performen, aber da ist Baku vielleicht genau die schlechteste Adresse für.
Ja, es birgt auf jeden Fall das Risiko eines Einschlages, aber eben auch die Möglichkeit mit einem mutigen Rennen eben jetzt vielleicht auch schon mal die Kritiker wieder ein bisschen milder zu stimmen, weil es ist Fakt, er ist mit den absolut größten Vorschusslorbeeren reingekommen und da ist auch Toto Wolff nicht ganz unbeteiligt. Also ich sag mal, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Rookie schon mal mit der 100%igen Rückendeckung oder 1000%igen ja schon des Teamchefs kam, mit einer eigenen Netflix-Doku. Und im Nachhinein, da habe ich mich ja auch so ein bisschen anstecken lassen, aber im Nachhinein auch diese halbe Runde in Monza, die ja auch gerade von Toto Wolff extrem gepusht wurde. Also da hat man ja wirklich viel draus gemacht und schon so ein bisschen Legenden, also nicht Spinnerei im Sinne von böse gemeint, aber ne, hat dann eine Legende angefangen zu spinnen, die vielleicht jetzt Antonelli auch dann so ein bisschen auf die Füße fällt. Und ich glaube, der Druck, der wächst, die Realität, die holt jetzt ihn langsam ein, denn das, was ja viele vielleicht erwartet haben, dass George Russell so ein bisschen das erste Opfer von Kimi Antonelli werden könnte, das tritt aktuell gar nicht ein. Der ist da unangefochten die Nummer 1 im Team. Und jetzt wird zeigen, jetzt kommt mit Baku mal so eine wirklich knifflige Sache wieder, wo du eben zu 100% Konzentration brauchst, wo du zu 100% zwischen den Linien bleiben musst und wo du auch in den Duellen einen kühlen Kopf bewahren muss, wo du dich eben nicht hinreißen lassen kannst, da eine Divebomb zu machen, wo du aber auch nicht versuchen kannst, ein Stück weiter zu gehen. Da gibt es eben keine asphaltierten Auslaufzonen, zumindest nicht an den neuralgischen Punkten. Ja, nach Turn 1, aber im Innenstadtbereich ist es dann wirklich kräftig. Und du brauchst eine gute Qualifikation. Und auch da ist ja George Russell ja noch nicht nahe gekommen. Denn klar, die Pole Position, das sieht die Statistik auch. Das ist natürlich nicht das Maß aller Dinge, aber du musst schon, glaube ich, im vorderen Feld sein, um schon mal gute Chancen zu haben, da auch zu landen. Je nachdem auch wieder, wie Pirelli sich von den Reifen entscheidet. Und ich gehe davon aus, dass sie gerade nach der Max Verstappen-Story damals wahrscheinlich konservativ rangehen werden. Heißt also, die Frage ist, wie viel taktisches Spiel hast du auch? Und all das ja, muss Kimi Antonelli bestenfalls am Samstag zusammenkriegen schon, um eben eine gute Startposition zu haben und dann bestenfalls im Rennen alles zu maximieren.
So, noch weiter dahinter, eine der großen Fragen, kann Sauber wieder daran anknüpfen, was sie in Monza gezeigt haben? Und da insbesondere Gabriel Bortoleto, ne? Der hat ja Nico Hülkenberg in der Qualifikation ziemlich im Griff in diesem Jahr. Im Rennen wird es auch immer stabiler für Bortoleto und Hülkenberg tut sich eigentlich auch immer schwerer. Aber da sind ja viele Teams, die anklopfen. Ja, da sind ja einige Teams, die hoffen, dass es auch da gut laufen kann. Ich schaue auch auf Aston Martin, da übrigens an diesem Wochenende insbesondere auf Lance Stroll, der Baku auch sehr, sehr gut kann und sehr gut findet. Aber Haas darfst du auch nicht vergessen. Die waren immer so rund um diesen Bereich, Platz 9, 10, leider aus Sicht von Oliver Berman zu oft Platz 11 mit dabei in den letzten Wochen auch. Also ich finde es schön zu sehen, dass auch, vergessen wir die Racing Bulls nicht, ja, vergessen wir Isaac Hadjar und Liam Lawson nicht, also und Williams, ja, also man hat wirklich ein richtig schönes Pulk, das einzige Team, was so ein bisschen hinten ansteht, ist Alpine, es ist halt leider so, du weißt nicht, wo Alpine im Endeffekt steht, weil dieses Auto nicht mehr weiterentwickelt wird, weil dieses Auto auch zurückliegt im Vergleich zur Konkurrenz dort im Mittelfeld, aber einfach diese Unvorhersehbarkeit, die wir haben, hinter den Top-Teams, das macht eigentlich fast noch mehr Spaß, aktuell zu sehen, wie entwickelt sich das von Wochenende zu Wochenende im Vergleich zum WM-Kampf, der dann doch manchmal etwas träge und lahm wirkt.
Ja, vor allem, dass eben, und das finde ich auch schön zu sehen, auch mal fahrerische Nuancen wieder ein bisschen mehr ausmachen in diesem Mittelfeldkampf. Ne? Die Autos sind klar von Strecke zu Strecke immer anders stark, aber schon in einem Rahmen, wo ich sagen würde, dass der Fahrer da jetzt viel ausmachen kann. Das sind halt so Momente, Fernando Alonso muss ich da wieder nennen, weil als du gerade auch von den Geschichten von Baku erzählt hast, fiel mir sofort ein, ich glaube es war 2018, wo er auf zwei Rädern mit dem McLaren damals an die Box kam und wird am Ende Siebter. All das sind ja halt auch so Geschichten und da sind Fahrer bei, Isaac Hadjar, Bortoleto, Alonso, wo ich für mich das Gefühl habe, die könnten an diesem Wochenende wirklich auch wieder so das Zünglein an der Waage sein, einfach durch ihre fahrerische Qualität. aber auch jetzt Nico Hülkenberg. Also ich muss sogar sagen, wenn ich ganz tief in meinen Bauch reinhorche, würde ich dieses Wochenende tatsächlich Hülkenberg vor Bortoleto sehen. Ich kann ja nicht mal jetzt wirklich sagen, woher das kommt, aber ich glaube, es ist jetzt so an der Zeit, dass Nico Hülkenberg auch mal wieder zurückschlägt. Jetzt und Baku ist, glaube ich, so ein Ding. Das ist eine Fahrerstrecke, das ist eine Strecke, wo du on point da sein musst. Und das kann Nico Hülkenberg an guten Tagen wie wenig andere in der Formel 1. Und das ist einfach das Spannende, das ist auch, weil die Diskussion haben wir auch sehr häufig in der Formel 1, es kommt erstmal zu, weiß nicht, bei vielen ja zu 100% aufs Auto an und der Fahrer macht keinen Unterschied mehr. Und da im Mittelfeld siehst du, dass ein Fahrer auf einer bestimmten Strecke mit einem bestimmten guten Tag wirklich auch Unterschiede machen kann. Alex Albon, derzeit in einer wirklich guten Verfassung, wir haben es ja auch, du hast es ja angesprochen in unserer Umfrage gehabt, auch der kann wieder den Unterschied machen. Und das Spannende ist ja dann noch, dass du meistens in der aktuellen Konstellation einen Teamkollegen hast, der da irgendwie auch was beweisen muss. Da haben wir auch wieder Carlos Sainz, auch ein Liam Lawson, der will den Anschluss nicht verlieren. Wie gesagt, Nico Hülkenberg, der muss jetzt auch langsam richtig stellen, wer die Nummer 1 bei Sauber ist. Und all das sind die Geschichten, die momentan wirklich spannend sind und das auch absolut unvorhersehbar machen. Also ich traue mich schon gar nicht mehr zu sagen, wer da wo stehen wird. Alpine wird hinten stehen, da bin ich felsenfest von überzeugt, einfach der Motor. Also die werden auf der langen Gerade wieder so geschluckt werden. Aber alles andere ist wirklich spannend und wie gesagt, weil alle, vielleicht abgesehen von Lance Stroll, wirklich eine Motivation haben, da Gas zu geben und sich zu beweisen. Und das finde ich einfach super und das wird mir, glaube ich, auch ab 2026 fehlen, wenn das alles wieder so ein bisschen auseinandergeht.
Ich habe Bock auf Baku. Ja, diese Ausgabe heißt nicht umsonst Bock auf Baku. Also ich glaube, das wird wieder ein richtig interessantes Wochenende, auch vom Wetter her, weil insbesondere Samstag könnte es dann doch mal regnen. Freitag, aktuelle Vorhersage so 24, 25 Grad, Regen aber eher für die Abendstunden angesagt. Am Samstag könnte es immer mal wieder am Tag einen leichten Schauer geben bei 21 Grad und Sonntag dann aber trocken, teilweise sonnig und teilweise bewölkt bei 22 Grad. Deutsche Zeit, weil wir haben ja ein bisschen Zeitverschiebung, 2 Stunden liegen zwischen Baku und Berlin. Haben das erste freie Training am Freitag um 10.30 Uhr, das zweite freie Training am Freitag um 14 Uhr, das dritte freie Training dann am Samstag um 10.30 Uhr, die Qualifikation um 14 Uhr deutscher Zeit und das Rennen am Sonntag direkt im Anschluss zum Doppelpass um 13 Uhr. euch das ansehen. Ja, wir tippen natürlich das Ganze noch. Ihr seid auch eingeladen mitzutippen. Kicktipp ist da das Stichwort. Wenn ihr jetzt neu dazukommen möchtet, könnt ihr das immer noch machen. Ja, einfach aus Spaß. Ihr seid vielleicht nicht mehr in der Lage, die großen Preise abzuräumen für die ersten 3 Platzierten, aber einfach zum Spaß mittippen. Ihr macht es, Dennis, ihr vergesst es einfach, wenn ihr angemeldet seid. Dann kriegt ihr auch keine Punkte, aber... Hast du dir schon Wecker gestellt, dass du es nicht vergisst?
Ja, ja, ja. Und womit ich noch jetzt den Leuten den Mund fusselig reden möchte, ihr habt die Möglichkeit, dass Kevin Scheuren, wenn ihr den Spieltagssiegcode Kevin Scheuren euren Namen vorliest mit dieser Stimme. Und ich muss gerade sagen, Kevin, ich möchte nur noch von dir über das Wetter informiert werden. Der Wetterfrosch von Bonn.
Wenn nichts mehr geht mit der Karriere, werde ich Wettermoderator. Das mache ich aber auch gerne. Ja. Und unser Fantasy-Spiel solltet ihr nicht vergessen, denn da gibt es auch natürlich Preise zu gewinnen und auch den Tagessieg und auch eine Widmung hier bei Starting Grid und jede Menge Spaß. Ja, macht also einfach mit, habt ein bisschen Spaß bei der Sache und Spaß haben werden wir auch am 15. November. Und es bleibt ja immer noch ein Rätsel für mich, wie das passieren konnte, aber die Formel-1-Ausstellung kommt nicht nach Berlin, München, in Hockenheimring, Nürburgring, Lausitzring, verschiedene andere Städte. Nein, sie kommt nach Oberhausen. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass Oberhausen in allen Belangen eigentlich die beste Stadt Nordrhein-Westfalens ist, nach Duisburg. Ja. Nein, aber ohne Spaß. Krasse Bekanntgabe, dass die F1 Exhibition mit vielen Ausstellungsstücken aus der langen Geschichte der Formel 1, 75 Jahre, nach Oberhausen kommt. Ende Oktober geht's los, ich glaube am 29. oder sowas wird die Ausstellung eröffnen und wir haben mal so ein bisschen rumgefragt, auch in unserer Telegram-Gruppe, wer hätte denn Bock auf ein Community-Treffen und wir machen einfach eins. Wir werden eins machen und zwar am 15. November, das ist genau in 2 Monaten, das ist ein Samstag, ist rennfrei, ist bundesligafrei, also keiner hat Ausreden, nicht zu kommen. Wir werden das ganz einfach machen, dass wir uns um 10 Uhr morgens vor dem Gelände treffen werden, wo diese F1-Exhibition stattfindet. Und dann werden wir mal gucken, ob wir direkt reingehen oder ob wir noch ein bisschen warten, wenn einige von euch vielleicht ein bisschen später kommen oder kommen müssen. Denn es ist ja, ne, im Obex, ich weiß nicht genau, wie gut es für euch zum Beispiel ist, da hinzukommen. Aber da werden wir dann irgendwas finden, dass wir so ab 10 Uhr zumindest mal da sind. Also Dennis und ich, ne, dann können wir ein bisschen quatschen, können uns die Zeit vertreiben und dann gehen wir gemeinsam rein. Jeder organisiert sich einfach sein eigenes Ticket. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Ihr könnt auch, wenn ihr Kinder mitbringt, dann natürlich auch für eure Kids dann die Karten kaufen. Und dann gehen wir mal gemeinsam durch diese Ausstellung, gucken uns das Ganze mal an. Und danach, würde ich sagen, gehen wir noch eine Runde was essen. Und dann schauen wir mal, dass wir einen schönen Tag zusammen in Oberhausen verbringen. Ist ja auch mal ganz toll, dass wir so relativ einfach, auch für uns beide erreichbar, mit Oberhausen, du für dich ja noch näher als für mich, dann so einen schönen Tag verbringen können. Also merkt euch mal vor, Samstag, den 15. November um 10 Uhr werden wir vor dem Obex sein und dann machen wir einen schönen Tag gemeinsam in Oberhausen, verbringen ein bisschen Zeit zusammen und ja, schauen uns mal diese F1-Exhibition an. Freue ich mich drauf.
Ich mich auch. Madrid, London, Wien, Oberhausen.
Ja,
eigentlich müsste man. Also, ihr könnt auch mit Flugzeug kommen. Oberhausen hat auch einen eigenen Flughafen und deswegen hat man die Stadt ausgewählt.
Ja.
Nein, nichts gegen Oberhausen.
Nein, Oberhausen ist, hat auch die beste Veranstaltungshalle mit der ehemaligen Köpi Arena. Cool. Die ja jetzt nicht mehr so heißt, aber für mich immer so heißen wird. Also tippen wir noch, Dennis, die ersten drei, die Pole Position Platz 10 und den letzten für den großen Preis von Aserbaidschan, bitte.
Ja, ich sage, die Pole Position wird Max Verstappen holen. Den Rennsieg allerdings Oscar Piastri. Max Verstappen wird Zweiter. Lando Norris wird Dritter. Zehnter wird Fernando Alonso. Und Letzter wird Franco Colapinto.
Den habe ich bei dir übrigens schon eingetragen vorher, weil ich bei mir sicher, dass du Colapinto sagen wirst. Ich mache es ein bisschen anders, weil ich möchte dann schon noch ein bisschen Spannung im WM-Kampf haben. Na, ich sag Pole Position, Lando Norris. Sieg, Lando Norris. Zweiter wird Charles Leclerc und Dritter wird Oscar Piastri. Also ich glaube auch, die beiden werden gesplittet, aber nicht von Verstappen, sondern von Leclerc. Zehnter wird Lance Stroll, da bleiben wir natürlich bei Aston Martin und Letzter wird bei mir auch Franco Colapinto. Ja. Schreibt uns gerne eure Tipps unter unsere Social-Media-Kanäle in die Kommentare. Seid ihr herzlich zu eingeladen. Und damit machen wir den Laden heute dicht. Wir werden uns nächste Woche wieder hören, dann mit der Analyse des großen Preises von Aserbaidschan. Ich bin gespannt, welche Geschichten wir dann erzählen können über all das, was dort passiert ist in Baku. Wünschen euch natürlich ein schönes Rennwochenende. Ist ja noch ein bisschen hin bis dahin, deswegen erstmal eine schöne Woche. Und Dennis, dir vielen Dank für ja, einen kurzen Plausch hier heute bei uns bei Starting Grid.
Ja, dir auch. Vielen Dank, Kevin. Vielen Dank allen da draußen und besondere Grüße an alle Leute aus Oberhausen.
Genau, Oberhausen represent. Also nicht wir, aber alle Oberhausener. Ihr repräsentet die Stadt. Kommt alle vorbei am 15. November. Lasst uns die Obex, den Obex, das Obex fluten mit Starting Grid-HörerInnen. Und ja, ich freue mich drauf. Würde mich freuen, wenn viele von euch kommen und wir uns ein bisschen die Formel-1-Ausstellung angucken können. Wir hören uns nächste Woche hier wieder. Abonniert Spotify, abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt. Bei Spotify, bei Apple Podcasts, auf YouTube auch. Ne? Unser YouTube-Channel ist ja auch geöffnet. Also auch da gerne mal reinfolgen, abonnieren und Starting Grid jeden Mittwoch auch im Videopodcast gucken. Ja, und bis nächste Woche. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.